HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief und Mariella Milkova. Seit einem Jahr steht sie an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbunds, Veronika Rücker. Die ehemalige Tennisspielerin und Trainerin aus Köln hat den deutschen Sport lange als Aktive erlebt. Nun führt sie ihn mit in die Zukunft, von höchster Stelle aus. Dabei muss sich Veronika Rücker auch mit einem schwierigen Thema beschäftigen: Missbrauch im Sport. Immer wieder kommen einzelne Fälle ans Licht, melden sich Opfer zu Wort, werden Missbrauch Vorwürfe laut und Prozesse geführt, wie zuletzt im deutschen Kanusport. Was ist dran an dem Vorwurf, der Sport sei eine zweite katholische Kirche? Und was wird getan in Sachen Prävention, um Kinder und Jugendliche in den Vereinen und im Spitzensport vor Übergriffen zu schützen? Das möchten wir wissen von DOSB-Chefin Veronika Rücker jetzt in HR Info das Interview.
Veronika Rücker, Sie sagen über sich selbst, der Sport habe Ihr Leben bestimmt als aktive Sportlerin und jetzt in Ihrem Berufsleben. Welchen Sport gucken Sie am liebsten im Fernsehen?
Oh, das ist eine breite Vielfalt und Palette, die ich da gerne schaue. Natürlich meine Kernsportart Tennis schaue ich mir nach wie vor sehr intensiv an und verfolge auch das Geschehen. Aber schon noch viele weitere Sportarten, die mich fesseln. Und ehrlich gesagt ist es bis auf wenige Ausnahmen eigentlich egal, was mich vor dem Fernseher hält und was mich da bannt
an Sportereignissen. Gucken Sie auch gerade Handball-WM?
Ja, ich schaue auch intensiv die Handball-WM. Ich durfte beim Eröffnungsspiel dabei sein und ich hoffe, dass ich vielleicht auch noch beim Halbfinalspiel live dabei sein kann.
Die deutschen Handballer haben jetzt bei der Heim-WM wieder einen richtigen Hype ausgelöst. Man fühlt sich ja erinnert an 2007, als Deutschland Handball-Weltmeister wurde. Die machen Werbung für den Sport in Deutschland. Was kann man von den Handballern lernen?
Ich glaube, es sind zwar auch die Handballer, aber ich glaube, es sind auch viele andere Sportarten im Moment, denen es gelingt, die Faszination dessen, was den Sport ausmacht, wirklich an die Bevölkerung zu tragen und die Begeisterung auszulösen. Ich finde, wir haben das bei den European Championships gesehen, vor allen Dingen bei der Leichtathletik in Berlin. Wir haben das in Pyeongchang gesehen und ich finde, wir haben zahlreiche Beispiele in den letzten 12 Monaten, wo es wirklich gelungen ist, diese Faszination und das Besondere, was den Sport ausmacht, an die Bevölkerung zu tragen und die mitzuziehen und die mitzubegeistern.
Trotzdem hat man jetzt das Gefühl, wir sind Handball. Also schwarz-rot-goldene Fähnchen an den Autos, wenn man hört, wie 19.000 Zuschauer in der Köln Arena die deutsche Nationalhymne singen, das hat schon nochmal ein spezielles Gefühl. Also wenn jetzt in Ruhpolding Franziska Preuß den Biathlon-Weltcup gewinnt, dann freut man sich, aber man hat hier irgendwie das Gefühl, im Winter sind wir Handball.
Ja, ich glaube, das macht schon auch Mannschaftssportarten aus, dieses Mitreißen, dieses Mitnehmende. Und wenn wir uns an Februar erinnern, da waren wir alle Eishockey. Also insofern glaube ich, das sind schon auch Mannschaftssportarten, die da nochmal speziell dieses Mitreißende haben.
Sie kommen aus dem Tennis, also weniger Mannschaftssportart. Was bedeutet Sport für Sie ganz persönlich?
Ja, Sport war immer Teil meines Lebens. Sport hat mein Leben in vielen Facetten geprägt, also sowohl das eigene aktive Sporttreiben, aber auch mein ehrenamtliches Engagement und bis hin jetzt zu meiner beruflichen Tätigkeit würde ich sagen, Sport ist Kern meines Lebens.
Gab es Vorbilder für Sie, Frau Rücker?
Es gab viele Vorbilder in ganz unterschiedlichsten Rollen und Funktionen. Natürlich war es früher zu Beginn meiner eigenen sportlichen Karriere auch mal Boris Becker und Steffi Graf, selbstverständlich. Aber dann schon auch im Ehrenamt und in verschiedenen beruflichen Stationen gab es immer wieder Vorbilder und Mentoren, die dann meinen beruflichen Weg geprägt haben.
Seit einem Jahr sind Sie Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes und somit eine der wichtigsten Personen im deutschen organisierten Sport. Sie sind jetzt auf der Funktionärsseite. Ist es Ihnen trotzdem wichtig, in Kontakt zu stehen mit aktiven Sportlern?
Ja, das ist mir sehr wichtig. Das versuche ich an allen möglichen Stellen tatsächlich direkt den Kontakt zu den Sportlern, zu den Spitzensportlern zu halten, aber auch zur Basis und auch zu den Vereinen. Und um ein paar Beispiele zu nennen, abgesehen davon, dass ich immer noch selber im Verein tätig und aktiv bin und auch da den Kontakt halte, versuche ich auch in meiner Tätigkeit verschiedene Vereine zu besuchen und dort eben zu sehen, was da tatsächlich an der Basis passiert und wie wir alle gemeinsam mit unseren Strukturen diese Vereine, die Basis unseres Sporttreibens, tatsächlich unterstützen können.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Da tatsächlich passiert ja der Sport. Die anderen, also wir Strukturen tatsächlich, wir sowohl der DOSB als auch unsere Mitgliedsorganisation, wir alle haben meiner Ansicht nach die Aufgabe, die 90.000 Vereine an der Basis zu fördern und zu unterstützen. Das ist unser Zweck. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch immer wieder zu hören, wo sind die Sorgen, Bedenken und Nöte dieser 90.000 Vereine. Um die geht's im Kern.
Trotzdem sind Sie in der Öffentlichkeit noch nicht so präsent geworden in diesem Ihrem ersten Jahr an der Spitze des DOSB. Woran liegt das?
Ich persönlich bin nicht der Überzeugung, dass es notwendig ist, nach außen extrem sich zu platzieren und zu wirken, sondern ich glaube, dass entscheidender die Akzente sind, die man auch intern setzt und die man eben nicht nur beim DOSB selber, sondern auch in engem Dialog und Austausch mit den Mitgliedsorganisationen in Angriff nimmt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch notwendig, die Anliegen nach außen zu platzieren und dort nach außen sichtbar zu werden. Aber ich glaube, in beiden Facetten liegt ein Stück weit auch die Herausforderung.
So wie wir Sie erleben, wirken Sie sehr selbstbewusst. Warum gehen Sie nicht weiter raus?
Ne, das Rausgehen ist ja nicht ein Rausgehen um des Rausgehens willen, sondern es muss ja letztendlich auch mit Themen unterlegt sein, die wir nach außen platzieren wollen.
Aber in der Außenwirkung müssen Sie mit dem Vorwurf leben, dass DOSB-Präsident Alfons Hörmann vorne steht und Sie sozusagen in seinem Schatten stehen? Können Sie damit leben?
Also erstens habe ich den Vorwurf noch nicht gehört. Zum anderen finde ich persönlich auch eine solche Rollenverteilung durchaus nachvollziehbar. Ich arbeite sehr, sehr eng mit Alfons Hörmann zusammen und würde nicht behaupten, dass es da ein ungeklärtes Rollenverhältnis gibt. Überhaupt gar nicht. Sondern in meiner Funktion und meinem Zusammenspiel mit Alfons Hörmann haben wir unsere Rollen sehr, sehr gut geklärt.
Kann man sagen, er so eine Art Außenminister, Sie so eine Art Innenministerin?
Das kann man durchaus so sagen. Ich würde das nicht so fest festlegen wollen, aber durchaus finde ich das auch, wäre das auch, wir haben es gar nicht so klar definiert, aber eine für mich sehr gute Rollenverteilung. Mhm.
Bleiben wir mal bei unserem Handballbeispiel. Die würden Weltmeister. Würden wir Sie auf dem Siegerfoto sehen?
Ja, da haben wir natürlich jetzt ein ganz großes Problem, weil am Sonntagabend das Spiel in Dänemark ist und wir am Montagmorgen hier den Neujahrsempfang haben. Ah. Und ich fände es auch unglücklich, wenn ich beim Neujahrsempfang nicht dabei wäre, weil ich auf dem Siegerfoto der Handball-WM wäre.
Sie konzentrieren sich also mehr auf die Sacharbeit, Frau Rücker. Welches Thema wollen Sie vorantreiben in diesem Jahr besonders? Was bewegt Sie da?
Sie blickt gerade etwas irritiert.
Nein, amüsiert, Sacharbeit. Ich würde meine Arbeit nicht nur als Sacharbeit bezeichnen, aber... Was bewegt uns? Also ja. Vielleicht, um auch zu sagen, ein Stück weit wollen wir natürlich die Arbeit aus dem letzten Jahr fortsetzen. Wir haben bei der Mitgliederversammlung eine langfristige Strategie des DOSB verabschiedet, DOSB 2028, die wir gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen in einem intensiven Prozess entwickelt haben. Und dies gilt jetzt mit Leben zu füllen, ein Arbeitsprogramm des Präsidiums zu unterlegen für die Arbeit in den nächsten 4 Jahren, was wir jetzt zunächst gestalten müssen. Das wird mit Sicherheit noch ein wesentlicher Aspekt im nächsten Jahr sein. Und da werde ich mit Sicherheit einen Schwerpunkt der Arbeit legen für 2019, genauso wie es auch schon 2018 der Fall war. Wir haben das Thema der Digitalisierung in Angriff genommen, nicht nur für den DOSB intern, sondern auch für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie mit den Mitgliedsorganisationen. Auch dieses Thema wird uns in 2019 intensiv bewegen.
Frau Rücker, Sie sind als erste Frau an der Spitze des deutschen Sports. Das hat ja auch eine besondere Bedeutung. Hat das für Sie eine besondere Bedeutung? Heißt das auch, Sie würden sich dann für die Frauen im Sport auch noch ein bisschen mehr einsetzen oder überhaupt einsetzen oder das fördern?
Also mit Sicherheit finde ich die Förderung von Frauen in Führungspositionen eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Herausforderung. Ich persönlich, und das war ja Ihre Frage, würde sagen, dass ich diese Position nicht bekommen habe, weil ich eine Frau bin, sondern ich bringe entsprechende Kompetenzen und Voraussetzungen mit, um diese Aufgabe zu übernehmen. Das war auch immer meine Grundeinstellung dazu. Nichtsdestotrotz kann ich den Ansatz sehr gut nachvollziehen, zu sagen, es braucht mehr Unterstützung und Förderung, um Frauen in diese Position dann tatsächlich zu bringen und dort auch zu unterstützen.
Was machen Sie anders, besser als Männer?
Ich weiß nicht, ob ich was anders oder besser mache. Ich glaube, jede Person erfüllt verschiedene Funktionen anders. Und insofern glaube ich, ja, ich werde diese Funktion anders als möglicherweise einige meiner Vorgänger vornehmen. Aber ob das an meiner Rolle oder Position als Frau liegt, das können wahrscheinlich andere besser beantworten als ich. Ich glaube, ein Vorbildcharakter hat es natürlich. Wenn der DOSB von einer Frau geführt wird, dann hat das mit Sicherheit für viele Vorbildcharakter. Das mit Sicherheit.
H-Info, das Interview mit Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des DOSB. Frau Rücker, das ist hier unsere Interviewbox. Die gehört zu jedem unserer Interviews. Ich reiche Ihnen die mal rüber. Und Sie dürfen mal öffnen und bitte mal beschreiben, was Sie darin vorfinden.
Ich finde ein Bild von Zartbitter vor.
Das ist eine Info- und Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch.
Genau. Wo einem Mädchen, ich würde sagen, es ist ein Mädchen, eine größere Person, sagen wir mal, an den unteren Rückenbereich fasst und ein großes Schild drüber steht mit Stopp.
Und das Mädchen macht einen ziemlich
erschrockenen Eindruck, genau. einen erschrockenen, entsetzten Eindruck.
Haben Sie eine Ahnung, worauf wir mit diesem Bild hinaus wollen?
Ja, ich vermute, dass Sie sich mit mir über das Thema Missbrauch im Sport auseinandersetzen wollen und unterhalten wollen. Und dieses Bild löst natürlich direkt Befremden aus. Und ich würde das sofort unterschreiben, dass man hier auf allen Ebenen ein deutliches Stoppsignal setzen muss und sagen muss, immer dann, wenn es darum geht, Schutzbefohlenen die entsprechende Sicherheitszone zu bieten, müssen wir alles dafür tun, um da die entsprechenden Maßnahmen und Unterstützungsleistungen zu bieten.
Dennoch ist es ein großes Thema und es gibt diese Fälle auch im Sport. Im Dezember gab es einen spektakulären Prozess. Da stand ein Kanu-Nachwuchstrainer im sächsischen Borna vor Gericht. Der Vorwurf war sexueller Missbrauch gegen eine minderjährige Kanutin. Er wurde freigesprochen mit der Begründung, es sei nicht zweifelsfrei bewiesen, dass er die damals 14-Jährige missbraucht habe. Das Urteil hat zu einem großen Aufschrei geführt. Frau Rücker, wie haben Sie auf den Fall und das Urteil reagiert?
Ich glaube, wir müssen hier verschiedene Ebenen unterscheiden. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass der Kanu-Verband sofort nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe aus unserer Perspektive vorbildlich reagiert hat. Nach einem Tag bereits war der Trainer freigestellt, einen Monat später bereits fristlos gekündigt. Im Anschluss daran ist dieses Verfahren vor Gericht behandelt worden und das Urteil, was Sie gerade benannt haben, war eben die juristische Einschätzung und die juristische Prüfung und das Gericht ist eben zu diesem Urteil gekommen.
Dass der Kanu-Verband vorbildlich reagiert hat, wie Sie gerade gesagt haben, das macht es ja nicht besser. Das Thema ist da. Und das sehen wir auch in vielen anderen Beispielen.
Keine Frage. Das Thema ist da und wir wenden uns diesem Thema ja auch intensiv zu. Beispielsweise haben wir ja auf der Mitgliederversammlung Anfang Dezember auch einen Beschluss genau dazu gefasst, der ja darauf basierte, dass sowohl unsere Frauenvollversammlung als auch die DSJ-Jugendversammlung jeweils Beschlüsse zur Prävention sexualisierter Gewalt eben gefasst haben. Wir das nochmal zusammengefügt haben, wir gesagt haben, es ist eine gesamtverbandliche Aufgabe. Wir alle müssen uns dieser Herausforderung stellen. Und was ja zu einer einstimmigen Beschlusslage dann noch bei der Mitgliederversammlung geführt hat, die Aktivitäten in diesem Feld noch weiter in Angriff zu nehmen. Das ist die eine Facette da drin. Das zweite ist eben die rein juristische und die Prüfung eben der Gerichte.
Zu diesem Fall der Kanuten hat ein Jurist gegenüber der FAZ gesagt, im Sport kriegen wir eine zweite katholische Kirche. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Wir waren sehr entsetzt über diese Aussage. Das ist ja auch in einem Kommentar von der FAZ thematisiert worden. Wir finden diesen Vergleich absolut nicht passend und auch, muss man wirklich sagen, keinerlei Ansatzpunkt. Ich finde, es macht auch keinen Sinn, in diesem Fall verschiedene gesellschaftliche Institutionen miteinander zu vergleichen oder sogar noch gegeneinander aufzuwiegen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich dieser Themenstellung zu nähern. Und da, finde ich, ist es nicht hilfreich, verschiedene Akteure miteinander zu vergleichen.
Dennoch gibt es Fälle, die immer wieder publik werden. Wir hatten einen Fall beispielsweise bei den Springreitern auch. Als junge Reiter aus dem Nationalkader im vergangenen Jahr sich dem Vorwurf ausgesetzt sahen, bei Turnieren Mädchen gefügig gemacht und sexuell missbraucht zu haben. Ein Ermittlungsverfahren gegen einen der Reiter wurde dann eingestellt. Trotzdem bleibt ja immer so ein Image-Schaden, weil das ist ja schon etwas, was haften bleibt, wo man auch ein Stück weit sagt, jetzt ist der Sport auch so weit. Wie erklären Sie sich, dass sowas passieren kann? Spielen beispielsweise Werte im Sport nicht mehr die große Rolle?
Also das würde ich daraus überhaupt gar nicht ableiten. Warum das im Sport, genau wie in anderen gesellschaftlichen Feldern auch, passiert ist natürlich, weil wir es mit vielen Schutzbefohlenen zu tun haben, die in die Obhut gegeben werden. Und ich würde nicht sagen, dass das...
Also wir merken jetzt schon an Ihrer Reaktion, es bewegt. Es bewegt sogar
sehr.
Es
bewegt sehr, genau. Ich tue mich allerdings sehr schwer damit, es zu einem sportspezifischen Problem zu machen.
Ist es definitiv nicht.
Ist es definitiv nicht.
Ein gesellschaftliches Problem,
genau,
würde ich sogar sagen.
Genau, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und immer dann, wenn wir letztendlich thematisieren, ob es im Sport in einer anderen Form oder leichtere Chancen gibt, dass...
Körperlichkeit, Nähe,
genau. Dann tue ich
Berührungen
mich damit immer schwer.
Allgemein im Sport.
Genau, weil einfach auch wir feststellen müssen, dass wir da auf einem ganz schmalen Grat sind. Also Sport ist halt körperlich betont. Sport ist mit sehr engem Kontakt eben auch verbunden. Und bei der Frage, ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel der Hilfestellung, ja, die einfach notwendig ist, um in bestimmten Bereichen zu einem Erfolg und zu einer Leistungssteigerung zu kommen, da zu differenzieren, differenzieren, ist es eben sehr schwierig. Das eine sind Gelegenheiten, die sich in Anführungsstrichen dadurch bieten. Das andere sind aber auch Notwendigkeiten, die der Sport eben einfach mit sich bringt. Und dadurch, finde ich, ist es so schwer, hier tatsächlich zu differenzieren.
Es gab eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2016, die hat dieses Thema sexueller Missbrauch im Sport untersucht und rund 1800 Athletinnen und Athleten befragt. Und die Zahlen, die dabei rauskamen, waren schon erschreckend. Also 37% gaben an, sexualisierte Gewalt im Kontext des Sports schon mal erlebt zu haben. Das ist doch eine alarmierende Zahl.
Ja, es ist eine alarmierende Zahl, da gebe ich Ihnen recht. Und es hat uns ja auch nochmal darin bestärkt, unsere Aktivitäten in dem Feld noch weiter auszubauen, obwohl wir schon sehr gut aufgestellt sind. Aber trotzdem haben wir gesagt, es gilt weiterhin, sich diesem Themenfeld zu nähern. Wir müssen unsere Präventionsmaßnahmen noch verstärken. Wir müssen noch stärker sensibilisieren. Wir müssen all das, was in unserer Macht steht, tatsächlich versuchen, noch intensiver zu forcieren, um diese Zahl noch zu reduzieren.
Sie haben ja selber eine Leistungssportkarriere gemacht, kommen aus dem Tennis. Sie haben mit 5 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Später waren Sie auch Trainerin. Wie haben Sie damals das gesellschaftliche Umfeld erlebt? War da Missbrauch im Sport überhaupt ein Thema?
Ich habe es tatsächlich damals nicht so erlebt, dass das ein Thema war. Aber auch da würde ich inzwischen sagen, ist ja auch die Frage, war das nicht früher auch ein Tabuthema?
Ja, da hätte also ein Opfer gar nicht mit so einem Vorwurf an die Öffentlichkeit gehen können.
Ganz genau. Und deswegen kann man eben sagen, diese hohe Anzahl, die wir jetzt haben, die ist natürlich auch Teil dessen, dass wir viel sensibilisieren, dass wir Möglichkeiten bieten, sich an jemanden zu wenden, dass wir Ansprechstationen bieten. Da können wir jetzt sagen, ja, eine erschreckend hohe Zahl. Und auf der anderen Seite bin ich über jeden Fall, der hochkommt, der aufgearbeitet werden kann, ja auch froh.
Das heißt, die MeToo-Debatte hat da auch den Weg bereitet, dass solche Sachen
auch, ganz klar,
ans Licht kommen.
Ganz klar hat die MeToo-Debatte da einen großen Beitrag zugeleistet, dass es besprechbar ist.
Wir haben ja jetzt aktuell den ganz großen Fall im US-amerikanischen Turnverband, wo auch nachträglich Olympiasiegerinnen dem Mannschaftsarzt große Vorwürfe gemacht haben. Das stürzt den US-Verband fast in den Ruin durch Schadenersatzklagen. Glauben Sie, dass wir im deutschen Sport irgendwann auch mal so einen großen Fall erleben werden? Diese Fälle liegen ja teilweise auch 10, 15 Jahre zurück. Es ist ja oft so, wir haben im österreichischen Skiverband auch einen ähnlichen Fall vor ein paar Jahren gehabt, dass viele Frauen, die sexueller Gewalt oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt waren, erst Jahrzehnte nach ihrer Karriere damit an die Öffentlichkeit gehen, weil sie irgendwann durch irgendwelche psychischen Einschränkungen auch erfahren, dass da was gewesen sein muss.
Also ich glaube, ich kann und darf mich hier nicht hinsetzen und sagen, das kann auf gar keinen Fall möglich sein. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich es mir aktuell nicht vorstellen kann und ich auch sehr hoffe, dass wir solch eine Geschichte nicht aufbereiten müssen hier.
HR Info, das Interview heute mit Veronika Rücker, seit einem Jahr an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes. Frau Rücker, wir haben die Studie der Deutschen Sporthochschule Köln eben schon angesprochen. Da ging es auch um die Frage nach der Prävention. Etwa die Hälfte der Vereine halten nach dieser Studie das Thema für relevant und ergreifen auch Präventionsmaßnahmen. Ein Drittel der Vereine hat allerdings kein Interesse an Prävention. Sie nicken, weil Sie natürlich die Studie kennen. Hat Sie sowas überrascht?
Nein, das hat mich nicht überrascht und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Sie haben es gerade selber angesprochen, über die MeToo-Debatte ist das Thema, wir sind sprechfähig und wir sind in der Lage, das zu diskutieren. Ich glaube, eine große Sorge der Vereine ist, in dem Moment, wo das Thema thematisiert wird, ist sozusagen gleich latent der Vorwurf mit damit verbunden, dass eben man hier explizite Präventionsmaßnahmen unternehmen muss. Und das ist zumindest das, was ich von einigen Vereinen wieder gespiegelt bekomme. Sozusagen, wenn wir Plakate zu diesem Thema aufhängen, dann wird ja latent sofort der Vorwurf deutlich.
Kennen wir uns schuldig
dass
sozusagen.
Dass hier was nicht gut läuft. Das ist meiner Ansicht nach einer der Hauptgründe, warum Vereine sich eben gegen Maßnahmen da ein wenig wehren. Und da sage ich auch über die MeToo-Debatte ist das Ganze debattierbar geworden. Es ist präsent und damit werden viele Vereine jetzt auch nochmal ihr Handeln und ihr Agieren weiter vorantreiben und sich diesem Themenfeld zuwenden. Da bin ich der festen Überzeugung. Und wenn wir die Studie in 2 Jahren wieder durchführen werden, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Anzahl der Vereine, die noch keine Maßnahmen ergriffen haben, sich deutlich reduziert hat.
Da sind Sie also sehr optimistisch.
Da bin ich sehr optimistisch.
Worauf kommt es Ihrer Meinung nach an in der Prävention? Was muss konkret gemacht werden?
Das Hauptthema meiner Ansicht nach ist zu sensibilisieren für das Thema und tatsächlich Ansprechstationen zu liefern. Also einen Ansprechpartner vorzuhalten, der für den Fall eben da ist, an wen ich mich wenden kann, klar zu haben, wenn ich tatsächlich den Eindruck habe, dass da was nicht ordnungsgemäß gelaufen ist, dass ich die Möglichkeit habe zu wissen, an wen kann ich mich jetzt wenden.
Ich habe gelesen über Sportbünde, da wird es teilweise so gemacht, wenn ein Einzeltraining wirklich stattfinden muss, dass eine dritte Person anwesend sein soll oder wenn das nicht geht, alle Türen bis hin zum Haupteingang offen stehen sollen. Gibt es irgendwelche konkrete Maßnahmen, die Ihnen ganz besonders wichtig sind? Also müssen Trainer besonders geschult werden? Müssen Eltern irgendwie sensibilisiert werden? Also was ist Ihnen da besonders wichtig?
Auch das ist ein Ansatz, natürlich über die Trainer nochmal anzusetzen, über die Lizenzierung. Da sind wir allerdings auch schon sehr weit vorangeschritten und forcieren das aber auch weiterhin, dass das Thema in jeder Trainer-Aus-Fort- und Weiterbildung platziert wird und thematisiert wird. Das ist der eine Ansatzpunkt. Aber natürlich sind auch die Eltern eine wichtige Gruppierung, aber auch die Sportler und Athleten eben selber, dass ein Stück weit auch sie sensibilisiert werden dafür, was ist in Ordnung und was ist auch darüber hinaus und eben nicht mehr in Ordnung und wo gilt es auch mal Stimme zu erheben und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Das heißt also, wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, mein Trainer meinte, er müsse sich mal meine Muskeln genauer angucken und da mal anfassen, dann ist sofort Alarmsignal rot.
Nee, nicht Alarmsignal rot, aber ein sensibler Umgang damit. Und dass Eltern dann gegebenenfalls den Dialog mit dem Trainer suchen und Erklärungen einfordern und sagen und nachfragen, das finde ich, wäre ein durchaus normales Verhalten.
Sie hatten ganz am Anfang erzählt, dass Sie sich immer noch sehr intensiv auch mit Sportlerinnen und Sportlern unterhalten. Merken Sie, dass das Thema ist, wo einfach Gesprächsbedarf auch herrscht? Werden Sie daraufhin angesprochen?
Ja, bislang muss ich sagen, bin ich auf diese Themenstellung jetzt explizit von Sportlerinnen und Sportlern nicht darauf angesprochen worden. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob es auch im Rahmen der Gespräche da tatsächlich die Gelegenheit dafür gegeben hätte. Also ich finde, auch für solche Themenstellungen braucht es ja dann auch schon ein großes Vertrauensverhältnis. Und insofern, also wenn Sie jetzt damit sozusagen meinen, dass Sportlerinnen da Probleme gehabt haben oder da auch sagen, insofern, da habe ich jetzt in meinen Dialogen mit Sportlern tatsächlich keine Gespräche zu gehabt.
Die These, im Sport kriegen wir eine zweite katholische Kirche, das haben wir hinreichend besprochen, haben Sie abgelehnt. Dennoch tut sich die katholische Kirche schwer im Umgang mit Missbrauchsfällen. Was glauben Sie, Frau Rücker, würde der Sport das besser hinkriegen?
Ich persönlich glaube, dass wir diesbezüglich schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Also wir haben es explizit am Kanuverband deutlich gemacht oder auch aktuell, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mit den Fällen umgeht. In meiner Wahrnehmung sind wir, was dann tatsächlich den konkreten Umgang mit Fällen anbelangt, schon gut aufgestellt. Ich würde das absolut nicht bis in die Tiefe aller Sportstrukturen sagen. Natürlich sind wir in 90.000 Sportvereinen verankert und natürlich kann ich nicht das beurteilen, was bis in die Basis hinein in allen Vereinen passiert. Aber letztendlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, Strukturen zu schaffen, die das, was eben ja auch schon vor etlicher Zeit in der Kirche passiert ist, so nicht wiederholen lassen würden.
Und das Thema bewegt Sie, merkt man.
Ich finde das ein wirklich elementar wichtiges Thema, damit wir im Sport hier geeignete Lösungsmöglichkeiten oder Ansatzpunkte finden, um genau eben dieser These zu widersprechen und um genau eben diese These nicht zu stärken. Das, ich glaube, wir müssen alle Kraft daran setzen, genau das zu verhindern.
Dankeschön für das Gespräch, Veronika Rücker.
Gern geschehen.
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das war hr-info, das Interview mit
Martina Knief
und Mariella Milkova. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hr-info-radio.de.